Weltausstellungen sind oft mit ikonischen Gebäuden verbunden. Der Eiffelturm in Paris, das Atomium in Brüssel oder die Space Needle in Seattle wurden für eine Expo gebaut. Eine neue Weltausstellung im Herzen von Europa. An dieser Vision wird aktuell gearbeitet. Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Expo 2035 Berlin GmbH, Henning Wehmeyer.
Was ist eine Weltausstellung in und für Europa in 9 Jahren? Und das kann nicht etwas Künstliches sein, sondern es sollte etwas sein, was ganz klar an den Menschen dran ist. Zukunft bei den Menschen und mit den Menschen verhandeln, das ist ja der Ursprung der Weltausstellung. Nicht fernab in der Wüste oder auf dem Mond, sondern in einer Stadt, in einer Metropole. Und da bietet sich natürlich Berlin im Herzen Europas ganz klar an. Die Expo explizit in den Kiezen umsetzen. Das bedeutet, wir wollen 2035 Projekte zeigen, die von den Bürgerinnen Berlins auf die Straße gebracht werden in den nächsten 9 Jahren. Ich denke schon, dass es ikonische Bauwerke nach wie vor braucht. Also wir haben ja auch, was das ehemalige Flughafengelände Tegel betrifft, von Gerkanmark und Partner Visualisierungen anfertigen lassen.
Expo 2035, Weltausstellung als Chance. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Am Mikrofon ist Michael D.B. Herzlich willkommen. Ohne die Expo gäbe es den Eiffelturm nicht. Der wurde nämlich als monumentales Eingangstor für die Weltausstellung in Paris errichtet. 1889 war das. Die letzte Expo in Europa fand in 2015 statt, und zwar in Mailand. Welche Chancen könnte so eine Expo für unsere Zeit heute bieten? Zu diesem Thema ist heute unser Gast Henning Wehmeyer, Geschäftsführer der Expo 2035 Berlin GmbH. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr D.W., für die Einladung.
Ja, Herr Wehmeyer, viele wissen ja gar nicht so genau, was eine Expo ist. Die letzte in Europa ist ein bisschen her, die letzte in Deutschland ist ein bisschen her. Erklären Sie mal, eine Expo.
Weltausstellungen gibt es seit 1851, und zwar mit der Idee, Technologie, Zukunft, Fortschritt der Menschheit zu zeigen, die Menschheit einzuladen, auf einem Gelände quasi die Zukunft zu zeigen. Das sind Weltausstellungen von ihrem ursprünglichen Gedankengang her.
Und das waren die immer auch und auch immer ein bisschen ein Spiegel der Themen, die gerade so aktuell waren, oder? Also wenn wir gucken, Eiffelturm 1889, da ging es um Technologie, da ging es um Fortschritt, auch um das, was man mit dem Baustoff Stahl alles hinbekommt. Welche Themen wären das heute?
Die großen universellen Weltausstellungen der Vergangenheit hatten immer ganz zentrale Themen, wie Sie sagten, was können wir mit dem Material bauen? Was ist der Mensch in der Lage zu schaffen? Es sind auch die Fragen von Elektrizität. Ganz klar am Ende des 19. Jahrhunderts. Was kann man mit diesem neu gewonnenen Stoff alles in Bewegung setzen? Und heute möchte ich fast sagen, ist es ähnlich. Wir suchen natürlich nach Themen, und gerade für eine Weltausstellung im Herzen Europas und in 9 Jahren müssen wir uns ganz klar überlegen, was ist das entscheidende Thema? Und daran arbeiten wir. Und aus meiner Sicht kann es natürlich auch damit zusammenhängen, was Technologie braucht, nämlich Energie. Aber wenn wir erst 35 die Energiefrage klären für alles das, was kommt, für KI, für Technologie, für Quantencomputer, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen zu spät dran. Wir müssen uns also was Neues überlegen für die 35er Weltausstellung.
Also auf das Motto und auf die Formate, die das auch bieten kann, kommen wir gleich noch zu sprechen. Sie sind also Geschäftsführer der Expo 2035 Berlin GmbH. Sie streben an, dass die Expo 2035 nach Europa kommt, genauer gesagt nach Berlin. Für den unbescholtenen Laien, warum?
Uns ist aufgefallen, und ich erkläre auch gleich, was uns bedeutet, dass natürlich Weltausstellungen in der Vergangenheit, Sie haben das gerade schon angedeutet, vielfältig nicht in Europa stattgefunden haben, sondern in allen anderen Teilen der Welt, vor allem im asiatischen Raum. Die letzte Weltausstellung im vergangenen Jahr war in Osaka in Japan, und in 4 Jahren ist die nächste große Weltausstellung in Saudi-Arabien in Riad. Und aus unserer Sicht sind das großartige Weltausstellungen und Konzepte, die die Länder dort zeigen und die Menschen der Welt dorthin einladen. Wir haben aber gleichzeitig darüber nachgedacht, was ist eine Weltausstellung in und für Europa in 9 Jahren. Und das kann nicht etwas Künstliches sein, sondern es sollte etwas sein, was ganz klar an den Menschen dran ist. Zukunft bei den Menschen und mit den Menschen verhandeln, das ist ja der Ursprung der Weltausstellung. Nicht fernab in der Wüste oder auf dem Mond, sondern in einer Stadt, in einer Metropole. Und da bietet sich natürlich Berlin im Herzen Europas ganz klar an.
Und dann wird wahrscheinlich auch schnell darüber diskutiert, wo denn genau in Berlin? Also wo ist da der große Festplatz oder die große Freifläche, wo man Pavillons aufbauen kann oder Ähnliches? Was sind da Ihre Überlegungen?
Wir müssen immer bedenken, eine Weltausstellung wird nicht nur von einer Region ausgerichtet. Natürlich im Zentrum ist das so, aber es ist eine nationale Aufgabe. Es ist ein nationaler Kraftakt auch, und es wird sicherlich nicht an den Grenzen Berlins Halt machen, sondern wir definieren diese Weltausstellung ganz klar auch als Projekt Deutschlands für die Zukunft. Deutschland im Herzen Europas, Deutschland, das Verantwortung übernimmt, das darüber nachdenkt und gleichzeitig Gastgeberin ist für eine Weltausstellung in 9 Jahren für nahezu 190 Nationen und dann auch Gastgeberin dafür, dass man Zukunft diskutiert. Und aus unserer Sicht ist die Metropolregion Berlin-Brandenburg bestens dafür geeignet, aus der eigenen historischen Geschichte heraus, aus der Erzählung von den letzten 100 Jahren, die natürlich zum einen die Schrecknisse des Anfang des 20. Jahrhunderts in sich birgt, aber auch die Freiheitserzählung, die Erzählung von Wiedervereinigung, von Pluralismus und gleichzeitig auch von Vielfalt und Toleranz.
Wie Sie sagten, 190 Nationen, die da zu Gast sind, vieles, was es zu entdecken gibt. Geben Sie uns mal eine Zahl, wie viele Leute kommen denn zu so einer Expo und über welchen Zeitraum verteilt sich das?
Also eine Weltausstellung, und ich erzähle auch gleich nochmal, wo die überhaupt vergeben wird und wie die Regularien sind, ja, und so weiter und so fort. Das sind spannende Themen, die da noch auf uns warten. Aber eine Weltausstellung dauert in der Regel 6 Monate. Das heißt also, wir streben an, dass die Weltausstellung in Deutschland vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2035 stattfindet. Und die letzten Weltausstellungen, beispielsweise auch Osaka, haben gezeigt, dass es absolute Besuchermagnete sind. Also in Osaka waren es nahezu 30 Millionen Menschen, die in diesem halben Jahr die Expo besucht haben. Das bedeutet also, in den Spitzenwerten gerade gegen Ende, die letzten Wochen der Weltausstellung in Osaka, waren es täglich 250.000 Menschen, die die Pavillons besucht haben. Und das ist sozusagen auf einer Fläche, jetzt hier in Berlin, Sie haben die Frage gestellt, auch die zentrale Frage, wobei das nicht die ausschließliche Frage ist, denn unsere Weltausstellung, die bezieht sich natürlich zum einen auf ein zentrales Gelände, das ist auch logistisch gar nicht anders machbar, 190 Nationen nahezu müssen sich ja auch zentral logistisch zeigen können. Mhm. Das muss erreichbar sein, das muss infrastrukturell auch erschlossen sein, aber diese Weltausstellung zeigt sich auch in der gesamten Stadt, in der gesamten Region mit zum einen Expo-Satelliten, das heißt also größere Gebäudekomplexe, größere Areale, die wir wiederbeleben wollen, die wir im Rahmen der Expo auch wieder mit Energie volltanken wollen, Diskussionsmöglichkeiten bieten, wie beispielsweise das ICC, das ja auch über viele Jahre lang ungenutzt dahin vegetiert. Also die schlafenden Riesen der Stadt oder einer ganzen Region sollen in diese Expo mit eingebaut werden. Und die dritte Ebene, die eigentlich die charmanteste Ebene ist, weil es in der Geschichte der Weltausstellung sowas in dieser Art noch nie gegeben hat, nämlich Expo explizit in den Kiezen, in den Nachbarschaften, Pavillons für die Menschen, die die Stadt Berlin besuchen und das Land Brandenburg oder Deutschland drumherum, aber auch die Möglichkeit bieten, den Menschen vor Ort ihre Projekte zu zeigen. Also das heißt also von der Reparaturwerkstatt für Fahrräder oder auch die Initiative, die sich um die Straßenbäume kümmert, bis hin zu großen Projekten können sich die BürgerInnen Berlins und anderswo in diesen Kiez-Labs auch der Öffentlichkeit präsentieren.
Also drei Elemente, die zusammenfinden. Einmal ein Hauptgelände, wo, ich sag mal, die großen prominenten Pavillons stehen, jedes Land sich irgendwie präsentiert, wahrscheinlich auch politische Prominenz da ein- und ausgeht. Dann Satellitenveranstaltungen und die Kiez Labs. Also Programm, was jeder mitgestaltet gestalten kann, Fragezeichen.
Die Expo explizit in den Kiezen umsetzen. Das bedeutet, wir wollen 2035 Projekte zeigen, die von den Bürgerinnen Berlins auf die Straße gebracht werden in den nächsten 9 Jahren. Und wenn ich sage wir, dann komme ich zu dem Punkt zurück. Diese Initiative ist im Rahmen der Weltausstellung und ich glaube auch zu sagen, in jeder Art von Großveranstaltung, über die wir sprechen, ein Novum, nämlich dass sie eine zivilgesellschaftliche Initiative ist, die vor 4 Jahren gegründet worden ist, und zwar ausgehend von einem gemeinnützigen Verein, dem gemeinnützigen Verein Global Goals für Berlin. Und Global Goals für Berlin ist ein Verein, der sich darum kümmert, als Zielsetzung hat, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die ja nach wie vor ihre Gültigkeit haben, gemeinsam mit der Bevölkerung umzusetzen in größeren und kleineren Projekten. Das kann die Baumscheibe sein, das kann der Straßenbaum sein, das können Projekte aus Kunst und Kultur sein, mit jungen Menschen, mit alten Menschen, das kann sozusagen auch das Taxi für Frauen sein, das kann die Bildungseinrichtung sein oder das Konzert, bis hin zu großen urbanen, städtebaulichen, infrastrukturellen Maßnahmen, die für eine lebenswerte Stadt und Umgebung sorgen. Und dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, als ein mögliches Zielelement eine Großveranstaltung umzusetzen und dafür vor 2 Jahren, im Jahr 2024, eine GmbH gegründet, die Expo 2035 Berlin GmbH. Die trägt zwar Berlin im Namen, hat aber den Anspruch, natürlich darüber hinaus zu wirken, weil, wie ich am Anfang sagte, es ist eine nationale Aufgabe und wir wollen gerne mit dieser GmbH, und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch getan, diesen Bewerbungsprozess begleiten und die Umsetzung der Weltausstellung in den nächsten 9 Jahren mit der Politik gemeinsam gestalten.
Also das Ganze ist nicht etwas, was von der Politik kommt, sondern aus der Zivilgesellschaft. Die Idee, ja, auch in Klimafragen einen großen Wurf hinzubekommen. Erklären Sie nochmal die Klimaziele der Vereinten Nationen und diese Expo 2035. Wie hängen die zusammen und wie klimaneutral kann eine Weltausstellung denn überhaupt sein mit all den Neubauten, mit Infrastrukturmaßnahmen, ja auch mit den Menschen, die anreisen?
Also zunächst mal gibt es die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die leider und bedauerlicherweise, muss man ja sagen, vielen, nachdem sie ja schon sehr lange existieren, nämlich seit 2015 verabschiedet worden. Übrigens das größte Commitment, was es gibt weltweit. 193 Staaten haben diese Agenda unterzeichnet, die Agenda 2030. Die gehen ja sozusagen von Armutsfragen, also keine Armut, kein Hunger, hochwertige Bildung bis hin zu Fragen natürlich von Klimaschutz, Umwelt, Zusammenleben. Und das 17. Nachhaltigkeitsziel ist das Entscheidende. Das führt uns nämlich als Menschheit vor Augen, dass wir nur gemeinsam die Probleme dieser Welt lösen können. Im Idealfall alle 8,2 Milliarden Menschen, die jetzt aktuell auf diesem Planeten leben. Natürlich haben nicht alle die Möglichkeit, nicht alle haben den Zugang, nicht alle sind überhaupt dazu wirtschaftlich und auch überhaupt von ihrem Aktionsradius in der Lage, muss man ja auch sagen. Deshalb haben wir uns hier gesagt, die Zivilgesellschaft nimmt das zum Anspruch, um zu sagen, wir als BerlinerInnen, wir als Deutschland, wir laden die Welt ein, wir laden die Welt hier in die Mitte Europas ein, um über die drängenden Zeitfragen für die Zukunft des 21. Jahrhunderts zu diskutieren und zu reden und gleichzeitig auch den Optimismus nicht zu verlieren, dass die Zukunft etwas ist, was wir in der Hand haben, was wir gestalten können, wozu natürlich Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft notwendig sind, aber dass Zivilgesellschaft eben auch ein wesentlicher Bestandteil von Zukunft ist, in Zusammenarbeit mit der Politik.
Also das Ganze hat eine politische Flughöhe. Sie sagen nämlich auf der Webseite auch Demokratie als Innovationsmotor. Also mit der Expo 2035 wollen wir nicht nur eine Weltausstellung nach Europa zurückholen, sondern ein Zeichen setzen, dass demokratische Systeme in der Lage sind, große Herausforderungen zu bewältigen, Klimawandel oder Digitalisierung.
Genau, also die Haltung, die wir hier vertreten in dem Verein Global Goals für Berlin, der mittlerweile über 300 Mitglieder hat, in der kurzen Zeit einen enormen Zuspruch gewonnen hat, viele, viele Menschen, viele, viele Unternehmungen und Initiativen in sich vereint. Wir haben ein großes Kuratorium zusammengestellt, das über 30 Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft zusammenbringt, von Banken über Clubkommissionen, über die Frage von Berliner Tafel, wenn ich das so aussprechen darf, aber auch die Museumslandschaft, die Universitäten sind mit dabei und entscheidende Partner auch aus wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und wir wollen damit zeigen, dass wir in der Lage sind, gemeinsam mit der Politik die entscheidenden Fragen zu stellen, aber auch Lösungen anzubieten und nicht darüber dauernd zu klagen, was nicht gelingt, sondern darüber zu sprechen, was wir gemeinsam in der Lage sind zu gestalten. Und wenn wir sozusagen auf die Agenda 2030, auf die 17 Nachhaltigkeitsziele gucken, dann ist es natürlich auch vor allen Dingen zu gucken, wo kriegen wir unsere Energie her? Wie klimaneutral können wir in Zukunft sein? Sie haben das Thema Bauen natürlich angesprochen und da wollen wir natürlich mit dieser Weltausstellung auch Maßstäbe setzen, weil gerade die Frage von klimaneutralen Baustoffen, zirkulärem Bauen und so weiter und so fort, die muss auch in der Region gestellt werden, weil natürlich die Dinge, die hier gebaut werden im Zusammenhang mit der Expo und sicherlich auch im Zusammenhang mit neuen Fragen des Wohnungsbaus diskutierbar sind, die müssen diesem Anspruch gerecht werden. Und da braucht es Fachkräfte, da braucht es neue und schlüssige Konzepte, wie man das auch für große Areale umsetzen kann. Und aus unserer Erkenntnis und mit den Menschen, mit denen wir reden, ist da ganz viel Know-how hier auch in der Region und das wollen wir natürlich nutzbar machen. Insofern ist es auch ein Faktor für die Region und für die Sichtbarmachung von innovativen Konzepten auch in der Bauwirtschaft aus dieser Region.
Also eine Art Schaufenster der guten Ideen und der Innovationen und der Lösungen oder Lösungsansätze für bestimmte Themen, die eben nicht nur Berlin betreffen, sondern Städte in ganz Europa, Städte in der ganzen Welt. Klimawandel, Digitalisierung, Wohnraum, Zusammenleben etc.
Ganz genau. Also die Zukunftsfragen sind ja die Fragen zwischen Stadt und Land, die Frage, wo entwickeln sich Metropolen hin? Wir haben laut wissenschaftlichen Erkenntnissen und Prognosen ab der Mitte des Jahrhunderts über 70% der Weltbevölkerung in städtischen Ballungsräumen lebend. Da stellen sich enorme Fragen und enorme Herausforderungen, vor allen Dingen, wenn die Bevölkerung weltweit auch noch wächst. Das ist ja in der Dynamik in Europa ein bisschen anders. Aber grundsätzlich müssen wir fragen, welche Städte können wir mit den Dingen, die hier passieren, auch elektrisieren, Dinge anzugehen, mit uns gemeinsam zu diskutieren und gerade auch die europäischen Städte, die zeigen eines, alle grundsätzlich, wir müssen uns fragen, wie können sich Menschen in der Stadt bewegen? Ja, das hat Paris ja im Zusammenhang auch mit den Olympischen Spielen gezeigt, dass da Veränderungen möglich sind und auch angenommen werden. Ja, wie bewegt man sich als Mensch im öffentlichen Raum? Welche Mobilitätszugänge nutzt man? Wie ist der öffentliche Personennahverkehr damit verknüpft und wie lösen wir Fragen der letzten Meile? Wie können wir sozusagen infrastrukturell Arbeitswege, Einkaufswege, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuung und so weiter so organisieren, dass wir sozusagen auf diese großen, unendlichen Fahrten verzichten können und letztendlich auch Strukturen in der Stadt so anpassen, dass sie den Zukunftsfragen gerecht werden, vor allen Dingen auch in Fragen der Klimaresilienz. Und da müssen wir uns in Berlin natürlich auch die Frage stellen, wie können wir für die zukünftigen Generationen und auch für uns eine Stadt konzeptionieren, die vielleicht im Zusammenhang mit der Weltausstellung in neun Jahren sich schon auf diese Dinge vorbereitet und vor allen Dingen einen Antrieb darin findet, dass wir ja in neun Jahren Gastgeber einer Weltausstellung sind und sozusagen unser eigenes Zuhause so aufgeräumt haben müssen, damit wir auch Gäste empfangen können.
Also die guten Innovationen kommen nicht nur aus der Welt, sondern sollten dann auch hier erlebbar sein. Das bringt mich zu der Frage, welche positiven Effekte bringt eine solche Expo mit sich, auch in Sachen Stadtentwicklung und Infrastruktur? Also was kann auf dem Weg dorthin umgebaut werden, gebaut werden? Was bräuchte es? Oder was bräuchte es vielleicht mit einem anderen Tempo?
Die Tempofrage ist natürlich gerade in Berlin eine entscheidende Frage, weil wir ganz viele Bauprojekte haben, die sich verzögern. Und ich möchte fast sagen, fast jedes größere Bauprojekt hat Potenzial, sich zum einen kostenmäßig zu vervielfältigen, als auch in der Zeit. Das müssen wir dadurch verändern, dass wir uns Ziele setzen. Und die Marke 2035 ist natürlich eine Marke, die uns dynamisieren muss. Also wir können nicht zu einem Großevent einladen und am Ende funktioniert nur die Hälfte. Insofern ist das alles miteinander verbunden. Wir müssen uns einen Antrieb geben im positiven Sinne, weil wir sind Gastgeber für eine Weltausstellung. Wenn wir denn dahin kommen, und dazu kann ich ja gleich noch was sagen zum Bewerbungsprozess. Der ist ja noch gar nicht eingeleitet. Den müssen wir jetzt gerade in den nächsten Wochen so vorbereiten, dass wir auch erfolgreich sein können. Und auf der anderen Seite hängt es damit zusammen, welches Gelände letztendlich in Frage kommt, weil da muss die Frage sich dann auch anschließen, was braucht es, um diese Besucherin dorthin zu bringen in den 6 Monaten der Weltausstellung selbst. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir wollen ja nicht ein Gelände erschließen und am Ende passiert darauf nichts, sondern es soll ja eingebunden sein in eine städtische Transformation, in eine Entwicklung, die notwendig ist, die auch in der Folge nutzbar ist. Und das Gelände sollte so angeschlossen sein an das öffentliche Personennahverkehrsnetz vor allen Dingen, dass es dann auch im Nachhinein nicht überdimensioniert ist und auch nicht zu klein ist.
Also über die Nachnutzung sprechen wir gleich noch, aber zunächst mal zum Bewerbungsverfahren. Das ist Ihr Plan 2035, die Expo. Der Themenkreis ist umrissen, aus dem sich dann irgendein Motto ergibt. Nun wird man ein Konzept schreiben müssen, das irgendwann einreichen, ne?
Ja, und nicht irgendwann, sondern bald. Der Punkt ist, dass ich darüber ja vorhin schon gesprochen habe, dass es eine nationale Bewerbung ist und die kann nur eingereicht werden von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Das bedeutet, er muss eine Interessensbekundung nach Paris schicken. In Paris ist das Büro International des Expositions. Dort werden die Weltausstellungen vergeben. Letztendlich, der Plan ist, dass Ende 27, also Ende nächsten Jahres, 184 Staaten, die in der sogenannten Generalversammlung organisiert sind, in Berlin darüber befinden, wohin geht die Weltausstellung 2035. Und davor ist natürlich notwendig, dass die Länder ihr Interesse bekunden und sich auf ein Verfahren einlassen, an dessen Ende letztendlich darüber entschieden werden kann, wer bekommt die Weltausstellung. Davor, wir sind in einem föderal organisierten Staat, muss es natürlich auch ein Bundesland, eine Region geben, die sich dafür einsetzt, die sich engagiert und die auch den Bundeskanzler darauf hinweist, hey, da gibt es diese Weltausstellungsidee, wir wollen Ausrichtungsort der Weltausstellung sein. Und letztendlich können das in dem Falle für unsere Region Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, und Dietmar Woidke, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg sein, im Idealfall beide zusammen. Das hätte nochmal eine größere Aussagekraft und ein größeres Ausrufezeichen hinsichtlich der Wirkung auf den Bund. Und dann gibt es sozusagen die Zeit, in der die politischen Akteurinnen auf Bundesebene entscheiden. Und wenn Sie sagen, wann kann das starten? Ich habe ja gesagt, wir wollen gerne die Weltausstellung ausrichten vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 35. Und die Statuten des Büro International sagen, 9 Jahre vorher kann die Interessensbekundung nach Paris geschickt werden. Das heißt, wir könnten ab dem 1. Mai diese Interessensbekundung von Seiten des Bundeskanzlers nach Paris schicken.
Also sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Auch ein anderes Großevent könnte ja demnächst nach Berlin kommen oder vielleicht bewirbt sich Berlin darum. Die Olympischen Spiele 2036 werden diskutiert. Das wäre dann ein Jahr nach der Expo 2035. Wäre das nach Ihrem Empfinden eine Konkurrenz, ein Ausschlusskriterium oder wäre es eigentlich fast die perfekte Ergänzung, weil man sagt, vieles, was an Infrastruktur gebaut, umgebaut, geschaffen werden muss, kann man für beides gut nutzen.
Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Und von Anfang an haben wir gesagt, Großereignisse, die in eine Region potenziell kommen könnten, müssen logisch, müssen strukturell, müssen kommunikativ aufeinander aufgebaut sein. Das allerwesentlichste Element ist, die Leute, die Menschen, die Bevölkerung, die müssen von dem Ereignis begeistert sein. Und wir diskutieren ja nicht nur Olympische, Paralympische Spiele 36, 40 oder 44, sondern wir sprechen da auch über eine internationale Bauausstellung, die in Berlin 34, 37 stattfinden könnte und ein Ereignis, auf das sich Berlin gar nicht bewerben muss, weil es zwangsläufig kommt, ob wir wollen oder nicht. Das ist die 800-Jahr-Feier. Im Jahr 2037 wird Berlin 800 Jahre alt. Viele erinnern sich vielleicht noch an die 57-Jahr-Feier 1987 oder vielleicht auch nicht. Und das bedeutet also, es gibt eine Reihe von Dingen, die in den nächsten 10, 15 Jahren, also eine richtige Dekadenvorstellung kann man dann entwickeln, der Transformation der Stadt. Und natürlich sprechen wir mit den Menschen, die sich für Olympia begeistern und dafür auch arbeiten tagtäglich, dass wir das gut aufeinander abstimmen, weil alles andere wäre ja auch gar nicht vermittelbar.
Also, das macht Sinn, zu schauen, was man gemeinsam konzipiert und dass das eine wie ein Puzzleteil vielleicht mit dem anderen funktioniert. Nun ist Berlin vielleicht ja nicht die einzige Stadt, die sich bewirbt und die sagt, jawohl, 2035 hätten wir gern die Expo. Wissen Sie schon, wer da antritt?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns natürlich auch täglich umtreibt, denn wie ich ja schon gesagt habe oder vielleicht noch nicht ganz ausführlich gesagt habe, wenn Deutschland sich ab dem 1. Mai 2026, also in diesem Jahr, in wenigen Wochen entscheiden würde, wir bewerben uns um die Weltausstellung 35, würden wir diejenigen sein, die ein Bewerbungsfenster eröffnen, nämlich dann 6 Monate. In dieser Zeit hätten andere Staaten Zeit, auch ein Interesse zu bekunden. Und wir wissen seit Ende Januar diesen Jahres, dass es auch mindestens ein Konkurrenzland geben könnte, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump hat relativ kurz nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, er könnte sich sehr gut vorstellen, mit Rubio gemeinsam Miami zu pushen und den Hut in den Ring zu schmeißen, sodass die Vereinigten Staaten von Amerika mit Miami auch in diese Expo 2035 Competition reingehen würden.
Also, das wird interessant, was in den nächsten Monaten sich da bewegt. Ob Olympia oder Expo oder beides, es stellt sich ja immer auch die Frage, was mit einem Gelände, mit einem Areal, ich nenne es mal ein Festivalgelände, nach einem solchen Anlass passiert. Wird das zurückgebaut, wird das nachgenutzt? Die hatten das ICC angesprochen als einen Austragungsort, als ein Event, eine Eventstätte, das ist denkmalgeschützt, ein großes Kongresszentrum, das bleibt natürlich. Aber Pavillons und Infrastrukturen, die aufgebaut werden für dieses Großevent, was könnte danach damit passieren?
Die Leistungsfähigkeit von der Fläche eines Geländes muss in etwa 150 Hektar betragen. Bisschen mehr wäre gut, weil es natürlich auch so ist, dass eine Expo nicht nur Pavillon an Pavillon setzt, sondern eben auch Räume schafft, in denen beispielsweise Naturräume entwickelt werden, Naturschutzgebiete entstehen können oder integriert werden und so weiter und so fort. Und deshalb schauen wir natürlich sowohl in der Stadt Berlin als auch außerhalb von Anfang an, welche Areale sind dafür geeignet und vor allen Dingen, welche Potenziale der Nachnutzung gibt es. Denn wichtig ist zu verstehen, ein Gastgeberland muss zum einen die Infrastruktur aufgebaut haben bis dahin und zum anderen das Gelände zur Verfügung stellen. Und zwar so erschlossen zur Verfügung stellen, dass die Länder ihre Pavillone da aufbauen können. Und zwar muss man da auch verstehen, dass die Pavillons der Länder in der Ägide der Länder auch entstehen. Das heißt architektonisch, konzeptionell, sowohl inhaltlich als auch der Form nach. Und die Länder diese Pavillons auch selber finanzieren. Das bedeutet, die großen Pavillons, zum Beispiel der Vereinigten Staaten oder Deutschlands oder Frankreichs, die werden von den Ländern konzeptioniert und auch finanziell getragen und in der Regel auch wieder abgebaut. Das heißt also wieder in die Länder zurückgebracht. Wir können uns vorstellen, dass natürlich die Grundlage von so einem Areal erstmal von den Straßen, von den Wegen, von der Infrastruktur her, dann natürlich auch in Bebauungspläne, die in Zukunft Bebauung dort leistbar und möglich machen, so strukturiert sind, dass das nachgenutzt wird, völlig klar. Und dann muss man entscheiden, je nachdem, von welchem Gelände wir hier sprechen. Und wir haben von Anfang an 3 Gelände im Fokus gehabt. Das ist einmal ein Gelände am Flughafen Tegel. Das ist das Gelände in Hellersdorf-Marzahn, was sich Cleantech Park nennt. Oder eben außerhalb von Berlin an der Stadtgrenze gelegen, nahe des Flughafens BER, nämlich in der Gemeinde Schönefeld. Und alle 3 Gelände sind interessant. Es kristallisiert sich gerade im Moment ein Gelände möglicherweise heraus, was auch den Ansprüchen sehr, sehr entgegenkommt, sowohl infrastrukturell als auch von den politischen Rahmenbedingungen. Und ganz klar ist, dass egal wo das Gelände dann letztendlich ist, und welche Bebauung danach geplant ist oder sich im Kontext von der Expo da zeigt, ob das eine Wohnbebauung ist, ob das eine Gewerbebebauung ist oder ob es eben gerade eine Mischnutzung ist, je nachdem, wie die Entwicklungspotenziale da sind. Alles das, was man mit diesem Gelände in Zusammenhang bringt, muss den Erwartungen entsprechen, dass es auch in der Nachnutzung Potenziale gibt und nicht vergammelt.
Also, dass nicht am Ende alle wieder abreisen und das Areal irgendwie ungenutzt ist, sondern man vielleicht die Idee der Klimaneutralität auch nutzt, um funktionsgemischte, klimaneutrale, lebenswerte Stadtviertel zu schaffen, weil Wohnraum bräuchte es ja.
Genau, und das kommt dann eben ganz darauf an, über welches Gelände wir sprechen und letztendlich auch die Ansprüche, die sich damit in Verbindung setzen. Also wir wissen zum Beispiel von der Gemeinde Schönefeld, dass es da einen großen Anstieg von Bevölkerung zu erwarten gibt und die Verkehrswege beispielsweise bereits jetzt schon an der Grenze sind. Das heißt also, das, was an Infrastruktur, möglicherweise Verlängerung der U-Bahn-Linie 7, Ertüchtigung von Bundesstraßen auf der einen Seite, aber auch Regionalbahn, Ertüchtigung und Haltepunkte diesem Gelände zum einen zuträglich sind, dass wir da in den Blick genommen haben, aber auch zum anderen die Möglichkeit bietet, dass wir da Grundvoraussetzungen liefern, damit sich beispielsweise diese Region noch weiterentwickeln kann.
Angefangen haben wir das Gespräch mit dem Eiffelturm, der als ikonisches Gebäude für eine Weltausstellung stand. Glauben Sie, es wird ähnliche ikonische Bauwerke geben oder werden die wichtigen Themen heute eher diskutiert, verhandelt, künstlerisch dargestellt und nicht mit Bauwerken?
Ich denke schon, dass es ikonische Bauwerke nach wie vor braucht. Also wir haben ja auch, was das Flughafengelände Tegel oder das ehemalige Flughafengelände Tegel betrifft, von Gerkanmark und Partner Visualisierungen anfertigen lassen, die letztendlich auch zeigen, wir könnten in Form dieses ikonischen Bauwerks, dieses Flughafens, auch ein Pendant, einen großen Turm, einen Aussichtspunkt dort installieren, der dann die Möglichkeit bietet, das ganze Expo-Gelände auch zu beschauen. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich fragen, was könnte auch noch bleibend sein von so einer Weltausstellung. Und da arbeiten wir natürlich auch ganz klar im Bereich der Digitalität und des sozusagen digitalen Zugangs. Nämlich wir wollen einen Global Solution Hub ins Leben rufen, wo lokale Lösungen global gezeigt und vermarktbar sind, wo eine Diskussionsplattform entsteht über das, was Zukunft sein kann, vor allen Dingen in urbanen Zusammenhängen. Das könnte natürlich auch eine Hinterlassenschaft im positiven Sinne einer Weltausstellung sein, dass sozusagen im digitalen Raum ein neuer Raum hinzukommt, der weltweit genutzt werden kann.
Sagt Henning Wehmeyer, Geschäftsführer der Expo 2035 Berlin GmbH. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ja, Weltausstellungen, Expos haben immer auch Impulse für Stadtentwicklung und Architektur gegeben. Während Paris durch die Expos des 19. Jahrhunderts sein historisches Gesicht und seine Wahrzeichen erhielt, war die Expo in Mailand 2015 ein Katalysator für die Begrünung des Stadtbildes. Die beiden begrünten Wohntürme Bosco Verticale, die vertikalen Wälder zum Beispiel, wurden dafür gebaut. Symbol für eine neue grüne Stadt, die Architektur und Biodiversität verbindet. Mehr zum Thema gibt es in unseren Shownotes. Zwei Themen darf ich besonders empfehlen. Folge 38, urbane Zukünfte, im Gespräch der Architekt Oliver Seidel. Und Folge 62, Konzepte für die Immobilie der Zukunft. Das ist eine Live-Podcast-Folge. Sie kennen das, ein ganzes Panel diskutiert, diesmal unter anderem mit der Zukunftsforscherin Christiane Varga und der Unternehmerin Anaïs Cosno. Und wenn Sie das Konzept der Expo nachlesen wollen, mehr gibt es auf expo2035-berlin.com. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an unseren Gast, Henning Wehmeyer.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.